billahi min ash-shaytani rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala sayyidina al-anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ja, der Anlass ist also heute, oder sowieso findet unser Treffen ja jetzt immer am ersten Sonntag des Monats statt, aber gestern war der Geburtstag unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ich werde jetzt nicht über den Geburtstag an sich sprechen, sondern vor allen Dingen über eine Eigenschaft des Propheten, die Barmherzigkeit. Und dieses Maulid ist ja einfach nochmal eine gute Gelegenheit, sich an den Propheten zu erinnern und unsere Verbindung zu ihm zu erneuern, indem wir über seine Sira nachdenken. Und das Beste wäre natürlich, wir würden das jede Woche machen oder jeden Tag, aber das kennen wir alle, wir kommen dann doch nicht dazu oder irgendwas anderes ist wichtiger. Deswegen ist es gut, dass es sozusagen einmal im Jahr nochmal einen besonderen Anlass gibt, wo wir uns an ihn erinnern können. Und die Beschäftigung mit der Sira erinnert uns vor allem daran, dass wir besser werden können, als wir sind. Wir wissen, dass das Konzept der Sunna, also dass wir versuchen, der Lebensweise des Propheten nachzueifern und dass die Muslime auch deswegen so viel über ihn einfach immer berichtet haben und aufgeschrieben haben, etwas ist, was für den Islam einzigartig ist. Also das findet man in keiner anderen Religion, weil man über die Religionsgründer überhaupt nicht so viel weiß, wie über unseren Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Also wenn wir an Isa denken, alaihi salam, oder an Buddha oder an irgendeinen Religionsstifter, von denen ist überhaupt nicht so viel bekannt, wie über unseren Propheten. Und der Prophet selbst, alaihi salatu wassalam, hat die Muslime in seiner Abschiedspredigt angewiesen, seinem Beispiel zu folgen. Also er hat gesagt, ich habe euch etwas hinterlassen, wodurch ihr nach mir nie mehr irre gehen werdet, wenn ihr euch daran haltet, das Buch Allahs und die Sunna, also die Lebensweise seines Propheten. Und ich habe jetzt kürzlich einen Vortrag im Internet gefunden, mit einer sehr interessanten Information über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die eigentlich völlig klar ist, aber über die ich noch nie so nachgedacht hatte. Und zwar, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, war ja eine öffentliche Person. Also er ist aufgetreten als Prediger, er war Richter, er hat vermittelt, er war Führer einer Gemeinschaft, er hat auch Kriege geführt. Und gleichzeitig war er auch eine private Person natürlich. Er war Ehemann, er war Vater, also er hat ein Familienleben gehabt. Und was in Bezug auf ihn erstaunlich ist, ist, dass wir über den öffentlichen Teil von seinem Leben viel wissen, aber über den privaten Teil von Leben auch sehr viel wissen. Also wir wissen, wie er mit seinen Frauen und Kindern umgegangen ist. Wir wissen, wie er sich verhalten hat, wenn er Besuch bekommen hat oder wenn er besucht wurde, wenn jemanden besucht hat. Und wir wissen sogar, wie er sich verhalten hat, als es mal eine Ehekrise mit einigen seiner Frauen gegeben hat. Das ist von heute aus betrachtet sehr erstaunlich, weil die meisten Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die versuchen ja ihr Privatleben zu schützen und möglichst wenig Informationen zu geben, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass nur die positiven Informationen nach draußen kommen, weil man halt ein bestimmtes Bild von sich vermitteln möchte. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, war ganz anders. Also er war wie ein offenes Buch. Und jeder konnte ihn besuchen, alles wurde über ihn berichtet von seinen Frauen, von seinen Dienern, also die am privatesten mit ihm zu tun hatten, haben über ihn berichtet. Und das ist das, die interessante Information, über die ich so noch nicht nachgedacht ist, also die, dass man im Unterschied zu uns allen beim Propheten keinen Unterschied feststellen kann zwischen seinem Verhalten in der Öffentlichkeit und dem, wie er privat gewesen ist. Also er war in der Öffentlichkeit zuverlässig, er war zu Hause zuverlässig. Er war in der Öffentlichkeit geduldig, er war zu Hause geduldig. Er hat die Menschen auf der Straße angelächelt und er hat seine Familie angelächelt. Und wir wissen, dass er also nie wütend geworden ist, wenn es irgendwie gegen ihn persönlich ging, wenn jemand ihn irgendwie geschädigt hat, sondern nur dann, wenn es gegen Allah und gegen den Islam ging. Und auch das war sowohl in der Öffentlichkeit so als auch privat. Und das heißt, diese guten Eigenschaften, die der Prophet hatte, die waren also immer da, 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche. Das ist jetzt in Bezug auf einen Propheten auch gar nicht anders vorstellbar. Also Allah hat ihn ja mit diesem wunderbaren Charakter ausgestattet. Und im Koran wird ja bestätigt, dass er diesen großartigen Charakter hat. وَإِنَّكَ عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Also du bist wahrlich von großartiger Wesensart. Aber für uns Also für die normalen Menschen sozusagen ist das eine gewaltige Herausforderung. Ja, also es ist so viel einfacher in der Öffentlichkeit zu lächeln und freundlich zu sein und geduldig zu sein, als wenn wir zu Hause sind, wo wir denken, dass uns keiner sieht. Was natürlich nicht stimmt, weil Allah uns ja immer sieht, aber das ist uns dann einfach nicht so bewusst. Also vielleicht, das ist so ein schöner Gedanke, dass man vielleicht einfach dann denkt, dass es eine Sunna ist, sozusagen immer die gleiche Person zu sein. Sowohl in der Öffentlichkeit als auch zu Hause und eben immer und überall die gleichen guten Eigenschaften zu haben. Und die Eigenschaft, über die ich jetzt im Besonderen sprechen will, ist die Barmherzigkeit. Eine Eigenschaft, über die sehr viel gesprochen wird, aber die wir nicht immer so uns bewusst machen und versuchen umzusetzen. Im Koran hat Allah subhanahu wa ta'ala ja gesagt, dass die Sendung des Propheten an sich eine Barmherzigkeit ist. Also wir entsandten dich nur als Barmherzigkeit für alle Welten. Und in einem anderen Vers wird nochmal die Barmherzigkeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam den Gläubigen gegenüber zum Ausdruck gebracht. Also es heißt über ihn, es bedrückt ihn, wenn ihr in Bedrängnis seid. Er ist unermüdlich um euer Wohl bemüht, den Gläubigen gegenüber mitfühlend und barmherzig. Und in der Sira gibt es mehrere Begebenheiten, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam so barmherzig war zu den Leuten, dass den Gefährten das schon fast zu viel wurde. Also ich habe für die jetzt für den Vortrag nochmal nachgelesen im Buch Ashifa von Qadi Ayad. Und da war eine so eine Begebenheit, da kam also ein Araber aus der Wüste, also Arab, die Wüstenaraber, und er wollte vom Propheten sallallahu alaihi wasallam etwas haben. Also der Prophet hat immer, wenn er etwas bekommen hat, Besitz bekommen hat, das verteilt unter die Leute. Und er wollte also etwas haben. Und eine andere Eigenschaft des Propheten war, dass er nie jemandem eine Bitte abgeschlagen hat. Also jeder hat von ihm was bekommen. Also er hat ihm dann auch was gegeben. Und dann hat er ihn gefragt, habe ich nicht dir gegenüber mein Bestes getan? Und es gibt auf Arabisch so eine Redensart, Ahsanta wa Ajmalt, also du hast dein Bestes und dein Schönstes getan. Und das wäre jetzt die Antwort gewesen, die dieser Wüstenaraber hätte geben sollen auf diese Frage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und er hat dann geantwortet, nein, das hast du nicht und du hast auch nicht das Schönste getan. Also wirklich jemand, der nicht weiß, wie er sich benimmt und gegenüber dem Propheten sowas zu sagen, ist also schon gravierend. Und seine Gefährten haben eben auch entsprechend reagiert. Sie wurden ärgerlich und wollten schon auf den Mann losgehen. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie dann zurückgehalten. Und dann ist er in sein Haus gegangen, hat den Mann rufen lassen und hat ihm noch mehr gegeben. Und nicht nur das, also er hat ihm noch mehr gegeben, er hat ihm gegeben, was er wollte, und er hat ihn dann noch gefragt, habe ich jetzt mein Bestes dir gegenüber getan? Und der Mann hat dann gesagt, ja, jetzt hast du dein Bestes getan, möge Allah es dir an Familie und Stamm vergelten. Und dann hat er ihn gebeten, dass er das doch nochmal wiederholt vor seinen Gefährten, damit der Groll, den die Gefährten in ihrem Herzen haben, ihm gegenüber verschwindet. Also er hat nicht nur diesen Mann zufriedengestellt durch seine Großzügigkeit, sondern er wollte auch, dass unter den Gefährten und mit diesem Mann jetzt kein Groll mehr in den Herzen ist. Und das hat er dann auch getan. Und später hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seinen Gefährten gesprochen und hat das nochmal erläutert, und hat gesagt, hätte ich euch freie Hand gelassen, nachdem der Mann gesagt hat, was er gesagt hat, dann hättet ihr ihn getötet und er wäre ins Höllenfeuer eingegangen. Und er hat also durch sein Verhalten und seine Großzügigkeit diesen Mann gewonnen. Und das war auch eine besondere Fähigkeit des Propheten, alayhi salatu wassalam. Er wusste genau, wie er mit welchen Menschen umgehen muss. Also er konnte auf jeden genau so eingehen, wie es der in dieser Situation gebraucht hat. Also er hat jetzt nicht, wenn jemand wie dieser Wüstenaraber gekommen ist, sich gedacht, also der ist ja ganz schön habgierig, der verdient es jetzt nicht, dass ich mich mit ihm beschäftige, sondern die Herausforderung besteht ja gerade darin, mit den Menschen umzugehen, die nicht so angenehm sind und die schwierige Eigenschaften haben. Und das konnte eben unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, eben mit allen. Und es gibt einen Vers, der das anspricht, wo Allah zum Propheten sagt, durch Erbarmen von Allah bist du mild zu ihnen gewesen, wärst du aber schroff und hartherzig, so wären sie dir davongelaufen. Also sie sind ihm gefolgt wegen seines besonderen Charakters und haben ihn geliebt und an ihn geglaubt und sind eben nicht von ihm davongelaufen. Das ist der Umgang mit seinen, also mit denen, die an ihn geglaubt haben. Es gibt verschiedene Beschreibungen über sein alltägliches Verhalten mit den Leuten. Also wir lesen über ihn, dass er die Menschen immer angelächelt hat, dass er nachsichtig mit ihnen war, dass er nach denen gefragt hat, die nicht da waren, dass sich alle in seiner Gegenwart wohlgefühlt haben. Und er hat auch sich den Menschen immer zugewandt. Also wenn jemand mit ihm gesprochen hat, hat er sich nicht weggedreht, bevor er fertig war und selber weggegangen ist. Radi Ayat schreibt in seinem Buch über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, also er gibt eine Überlieferung über ihn wieder, wo es heißt, er strahlte stets Freude aus und war von umgänglichem Charakter und sanftmütig, niemals unhöflich oder rücksichtslos, noch stritt er laut oder sagte unanständige Dinge und er stellte niemandem bloß. Und an einer anderen Stelle, er scherzte mit seinen Gefährten, mischte sich unter sie, unterhielt sich mit ihnen, spielte mit ihren Kindern und ließ sie in seinem Zimmer sitzen. Er nahm Einladungen von Freien und Sklaven, Sklavinnen und Mittellosen an, besuchte Kranke in den entlegensten Stadtteilen und akzeptierte die Entschuldigung eines jeden, der sich entschuldigte. Das ist sein Verhalten mit seinen, also mit denen, die ihm gefolgt sind. Aber er war eben nicht nur gegenüber den Gläubigen barmherzig, sondern allen Menschen gegenüber und sogar seinen Feinden gegenüber. Es gibt so eine bekannte Überlieferung, dass er also verletzt wurde in der Schlacht von Uhud, also im Gesicht verletzt. Und da waren auch wieder seine Gefährten da, die ihm gesagt haben, jetzt verfluch die doch mal, die Mekkaner. Die kämpfen gegen den Gesandten Allahs und haben dich verletzt. Und seine Antwort war, ich wurde nicht gesandt, um zu verfluchen, sondern ich wurde als Rufer zu Allah und als Barmherzigkeit gesandt. O Allah, leite mein Volk recht, denn sie sind unwissend. Also er bittet um Rechtleitung für die, die ihn bekämpfen und sucht eine Entschuldigung für sie. Also er sagt, sie sind unwissend. Und das haben wir bestimmt schon oft gehört. Also die meisten kennen diese Überlieferung. Aber wir übertragen das meistens nicht auf unsere Situation. Also wenn wir jetzt an uns denken, zum Beispiel, jetzt sehen wir diese Pegida-Demonstration. Machen wir Dua und sagen, ja Allah, sie sind unwissend? Oder was machen wir? Also wenn man sieht, die sind unwissend, also wenn man Interviews mit diesen Leuten sich mal anguckt im Internet, viele von denen sind wirklich unwissend. Aber wenn ich mich jetzt so unter Facebook zum Beispiel unter den Muslimen umschaue, dann habe ich mehr so den Eindruck, wir machen uns über die lustig. Und ich habe mich selber auch schon dabei erwischt, dass ich mich über die lustig mache. Das scheint ja auch so was Naheliegendes zu sein. Aber das ist keine Sunna. Also Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam war, sich niemals über irgendjemanden lustig zu machen. Das ist eine Sache, das sind sozusagen Leute, die den Muslimen nicht wohlgesonnen sind. Eine andere Sache ist, wie wir mit den eigenen Glaubensgeschwistern umgehen. Und natürlich ist es leicht, mit jemandem geduldig, barmherzig, freundlich zu sein, der selbst alle diese Eigenschaften hat. Also wenn man auf solche Leute trifft, dann fällt einem das auch nicht schwer. Aber was ist mit den Muslimen, die sich daneben benehmen oder die Fehler machen oder die den Islam nicht richtig leben, jedenfalls unserer Meinung nach? Und zu diesen Fehlern muss man erstmal sagen, dass häufig wir nur denken, aufgrund unseres beschränkten Wissens, dass jemand anders einen Fehler macht oder eine Sünde begeht. Also manchmal ist es auch so, dass das, was wir für einen Fehler ansehen, einfach nur eine andere Meinung der Gelehrten ist, die diese Person befolgt, die wir halt nicht kennen, weil wir eben nicht alle Gelehrtenmeinungen kennen. Deswegen muss man sowieso mit Urteilen erstmal vorsichtig sein, wenn man selber nicht dieses Wissen hat. Dann gibt es andere Fälle, da sind es eher unterschiedliche kulturelle Gewohnheiten. Also ein und dieselbe Verhaltensweise kann in einem Kontext völlig in Ordnung sein. Und in einem anderen Kontext stellt sie für die Menschen einen Affront dar und sie reagieren negativ darauf. Und das muss dann aber nichts sein, was im Widerspruch zum Islam steht, sondern das sind einfach unterschiedliche Gewohnheiten. Und auch mit solchen Sachen sind wir sehr häufig schon überfordert. Also gerade in der Situation, wo so viele verschiedene Leute zusammenkommen. Aber wenn wir jetzt mal annehmen, wir können sicher sein, es handelt sich um Fehler, die wir bei anderen Muslimen sehen, wie gehen wir damit um? Begegnen wir diesen Geschwistern mit Geringschätzung oder halten wir ihnen eine Predigt? Man kann da sehr viel zu sagen, wie man damit umgehen sollte, aber der Punkt, um den es mir jetzt geht, ist vor allen Dingen die eigene Haltung, also wie man innerlich sozusagen diesen Menschen gegenübertritt. Weil es gibt, also auch wenn man auf dem richtigen Weg ist und wenn man sozusagen sich bemüht und auch viel Ibadah macht und religiös ist und so weiter, gibt es immer noch eine Gefahr, nämlich die, dass man selbstgerecht wird. Und dann eben selbstgerecht wird gegenüber anderen, die vielleicht noch nicht so weit sind oder die noch Rechtleitung brauchen. Und das ist eine Sache, die ich auch durchaus von mir selbst kenne. Also ich habe in der Zeit vor und nach meiner Konversion, das ist jetzt schon fast 20 Jahre her, da habe ich dann ein paar Bücher gelesen und dann ein paar Unterrichte gehört in der Moschee. Und nach einer Weile dachte ich dann, ich weiß jetzt richtig gut Bescheid. Und dann trifft man ja auch sehr oft auf Muslime, die noch weniger Ahnung haben als man selber. Und dann denkt man, wow, ich habe ja schon richtig gut Wissen. Oder? Und dann bete ich und faste ich und trage Kopftuch. Also bin ich eigentlich schon ziemlich perfekt. So, ne? Und wenn man so denkt, dann fängt man häufig an, bei den anderen dann die Fehler zu sehen. Also er betet zu wenig und sie hat zu wenig Wissen und er ist zu eitel und hier ist die Bluse zu eng und da ist der Rock zu kurz und etc. pp. Also wenn wir so anfangen, also sehr häufig nehmen wir eine ganz beurteilende und wertende Haltung gegenüber Menschen ein, die wir auch häufig ja gar nicht kennen. Also wir kennen ihre Geschichte nicht, wir wissen gar nicht, wo die stehen. Und wir finden auch gerne Entschuldigungen für uns selber, wenn wir Fehler machen, aber für andere suchen wir nicht nach Entschuldigungen oder nicht oft genug auf jeden Fall. Und das ist auch ein Kennzeichen von den Gläubigen, dass sie also nach Entschuldigungen für andere suchen und das Gute von ihnen denken. Und der Punkt ist, wenn wir also anfangen, auf andere herabzublicken, also auch wenn es nur so eine innerliche Haltung ist, also wenn man noch gar nicht irgendwie jetzt jemanden anspricht oder so, sondern nur, wie man über die Leute denkt. Wenn man das so macht, dann vergisst man, dass es allein Allah ist, der einem die Kraft gegeben hat, das alles zu machen. Also der einem die Kraft gegeben hat, zu beten regelmäßig, im Ramadan zu fasten. Und der uns die Gabe gegeben hat, so ein paar begrenzte Sachen zu verstehen. Und wir vergessen, dass er genauso gut diese Kraft wegnehmen könnte von uns und genau der Person geben könnte, auf die wir gerade runtergeguckt haben. Also, und es kann sogar sein, dass in dieser Sünde von einem anderen, die wir beobachtet haben, eine versteckte Gnade Allahs liegt und in der Frömmigkeit, die wir meinen zu haben, eine versteckte Gefahr. Es gibt so eine Weisheit von Ibn Atta'Allah, also in einer seiner Weisheiten hat er das so formuliert, eine Sünde, die zu Scham und einem Gefühl der Bedürftigkeit gegenüber Gott führt, ist besser als eine Gehorsamstat, also Tara, die Stolz und Arroganz hervorruft. Also ich lese nochmal. Eine Sünde, die zu Scham und einem Gefühl der Bedürftigkeit gegenüber Allah führt, ist besser als eine Gehorsamstat, die Stolz und Arroganz hervorruft. Also die Sünde ist an sich schlecht, das ist klar. Und die Gehorsamstat ist an sich gut, das ist auch klar. Aber es kann sein, dass jemand eine Sünde begeht und er wird sich dieser Sünde bewusst und bereut und das führt ihn zu Allah. Dann war es so, dass am Ende was Gutes in dieser Sünde gelegen hat. Und es kann sein, dass einer religiös ist und betet und fastet und viel mehr macht als die meisten anderen. Aber er entwickelt daraus einen Hochmut und einen Stolz und dann liegt am Ende darin für ihn etwas Schlechtes. Und diese Eigenschaften, also Stolz, Arroganz und Selbstgerechtigkeit, das sind alles Einfallstore für Shaitan. Weil Shaitan ist derjenige, der sich aus Stolz Allah widersetzt hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war vor dieser Gefahr natürlich beschützt. Also seine Frömmigkeit hat ihn nie dazu gebracht, auf andere herabzublicken. Also er blieb immer demütig. Es gibt eine Überlieferung, wo Aisha radiallahu anha ihn gefragt hat, warum er denn nachts immer so lang betet, bis ihm die Füße schon anschwellen, wo er ja weiß, dass Allah ihm alles vergeben hat. Und seine Antwort war, sollte ich nicht ein dankbarer Diener meines Herrn sein? Also ich denke, das ist auch ein Geheimnis der Barmherzigkeit des Propheten, weil seine Barmherzigkeit gegenüber den Menschen ist ein Ausdruck seiner Dankbarkeit für die Barmherzigkeit Allahs. Und es gibt einen Hadith, den uns der Prophet mitgeteilt hat, sallallahu alaihi wasallam. Das ist so ein ganz berühmter Hadith, einer der wichtigsten in der islamischen Tradition, wo er sagt, den Barmherzigen gegenüber ist der Erbarmer barmherzig, seid barmherzig mit denen, die auf der Erde sind, dann ist derjenige, der im Himmel ist, barmherzig mit euch. Das lese ich auch nochmal. Den Barmherzigen gegenüber ist der Erbarmer barmherzig. Seid barmherzig mit denen, die auf der Erde sind. Dann ist derjenige, der im Himmel ist, barmherzig mit euch. Also wenn wir nicht barmherzig sind mit den Menschen, wie können wir dann von Allah Barmherzigkeit verlangen uns gegenüber? Und die auf der Erde sind, das ist auch ein wichtiger Punkt, das sind umfasst eben alle Menschen, also nicht nur die Muslime, sondern man viel Abend, also alle, die sich auf der Erde befinden. Ja, und wenn man so eine Selbstgerechtigkeit entwickelt, das ist etwas, was Barmherzigkeit ausschließt. Also man kann nicht gleichzeitig selbstgerecht und barmherzig sein, das geht nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich davor schützt, auf andere herunterzuschauen. Also es geht nicht nur darum, dass man sich unbarmherzig gegenüber anderen verhält, sondern es geht darum, dass man schon im Denken und im Fühlen barmherzig ist und bei Fehlern nach Entschuldigungen sucht, nach Wegen, ihnen zu helfen, anstatt das als ein Mittel zu benutzen, um sich selber besser zu fühlen. Das ist ja häufig so ein Muster. Und wer also selbstgerecht wird, der wird dann, anstatt ein Agent oder eine Agentin der Barmherzigkeit Allahs zu sein für die Menschen, um ihnen zu helfen, im schlimmsten Fall sogar noch ein Hinderungsgrund für sie, sich Allah und dem Islam wieder stärker zuzuwenden. Ja, und das Beispiel des Propheten sallallahu alaihi wasallam zeigt uns, dass wir gerade mit den Fehlern und den Unzulänglichkeiten von den anderen barmherzig umgehen sollen. Also er hatte, wie gesagt, sogar für seine Feinde ein Dua. Allah leitet sie recht, denn sie sind unwissend. Und er macht dieses Dua eben für sie, weil er weiß, Allah hat ihnen die Rechtleitung noch nicht gegeben, aber er kann das jeden Moment tun. Das ist nicht unmöglich für Allah und Menschen können sich ändern. Und wenn wir die Sira angucken, dann ist die voll von Menschen, die sich geändert haben. Also ganz grundlegend geändert haben. Und wir denken häufig, das ist so eine Zeit, die ist vorbei, sowas gibt es nicht mehr, aber natürlich ist es, also es gibt sogar heute noch. Ich habe kürzlich gelesen, dass so ein Mitglied von dieser islamfeindlichen Partei in den Niederlanden, von Geert Wilders, der ist 2013 oder so zum Islam übergetreten. Und im letzten Jahr sein Sohn auch noch. Und das war so einer, der hat diesen Film über den Propheten, wo der Prophet also so verunglimpft wird und negativ dargestellt wird, Fitna heißt der Film, hat den, hat den beworben und eben den vertrieben und so weiter. Und jetzt sagt er, der Prophet ist sein Vorbild. Also subhanallah, sowas kann auch noch passieren. Also solche Beispiele zeigen einem nur, dass man nie irgendeinen Menschen abstempeln kann. Also alles ist möglich. Und wenn man das schon mit Islamfeinden, also erklärten Islamfeinden in solchen Parteien sozusagen, schon nicht machen kann, dann umso weniger mit Glaubensgeschwistern. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht, wenn er gesehen hat, dass jemand einen Fehler gemacht hat? Ganz oft hat er gar nichts gesagt. Also er hat nicht alles und jedes, was er gesehen hat, sofort korrigiert. Und man konnte dann häufig an seinem Gesicht eben sehen, dass ihm das nicht gefallen hat, aber er hat nicht, außer es war etwas, was notwendigerweise angesprochen werden musste, er hat nicht immer den Leuten sofort gesagt, das und das ist jetzt falsch. Und das heißt für uns also auch, wir müssen nicht immer alles kritisieren und korrigieren, was wir an anderen sehen. Also es gibt auch für die Nasiha, also den guten Ratschlag, gibt es die richtige Art und Weise, wie man das macht. Und ein wichtiger Punkt, den man berücksichtigen muss, ist dabei die Frage, in welcher Beziehung man zu der Person steht. Also kann man, ist das jemand, der überhaupt von mir oder irgendjemandem anderen jetzt einen Ratschlag annehmen kann? Also hat man überhaupt so eine Beziehung zu der Person, dass sie einen Ratschlag auch annehmen würde? Ja, und der Prophet, der hatte aufgrund seines Charakters und des Rangs, den Allah ihm verliehen hat, so eine ganz natürliche Autorität über die Menschen. Jeder hat von ihm Ratschläge akzeptiert, außer wirklich Leuten, die dann eben auch die Botschaft insgesamt abgelehnt haben. Also er hatte diese natürliche Autorität und das ist etwas, was wir nicht haben. Also wir können uns nicht hinstellen und Ratschläge verteilen, so, sondern weil das wird bei uns nicht funktionieren. Und eben das andere ist diese Menschenkenntnis. Also es gibt zum Beispiel häufiger die Überlieferung, dass einer aus der Gemeinde zum Propheten kommt und ihn nach einem Ratschlag fragt. Und die Antwort des Propheten ist unterschiedlich. Also je nachdem, was die Person braucht. Dem einen sagt er soll nicht wütend werden, dem anderen sagt er vielleicht, er soll spenden, was auch immer. Also er weiß, welchen Ratschlag er dieser Person in dieser Situation geben soll. Und das ist auch eine Sache, die wir nicht können. Also diese Menschenkenntnis hat Allah nur dem Propheten gegeben. Ja, und wir machen uns eben oft keine Gedanken, was wir mit einem gut gemeinten Ratschlag zur falschen Zeit alles anrichten können. Ja, also es gibt manchmal, also vielleicht, wir denken vielleicht, wir müssen jetzt einer Schwester unbedingt was sagen, aber vielleicht steckt diese Schwester gerade in einer Prüfung und wenn wir jetzt ankommen und ihr noch einen Ratschlag geben, dann machen wir das Ganze noch schwerer für sie. Oder sie braucht vielleicht gerade eher ein Lob für das, was sie alles schon geleistet hat, als eine Kritik daran, was sie noch nicht kann. Wir kennen sie nicht, wir wissen nicht, auf welchem Weg sie gerade ist und wo sie sich befindet und können das nicht sehen. Und das sind alles Dinge, die wir also berücksichtigen müssen, wenn wir denken, dass wir jemanden korrigieren müssten. Und natürlich das allererste ist, dass wir uns fragen, ob wir eigentlich an unseren Fehlern auch so intensiv arbeiten, wie an den Fehlern der anderen. Ja, das ist ein Aspekt, auf den ich eingehen wollte, weil ich denke, dass wir da Defizite haben, also dass wir da dran arbeiten müssen. Und das waren also die Gedanken, die ich mit euch teilen wollte. Und inshallah ist dieses Treffen ein Anlass für uns, uns an die Barmherzigkeit des Propheten mit den Menschen zu erinnern, und möge Allah uns helfen, dass wir uns unserem kleinen eigenen Ego widersetzen, das sich häufig eben besser fühlen will, indem es auf andere runterschaut. Und möge er uns zur Agentin seiner Barmherzigkeit machen. Amin. Astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum.